Ja, es gibt da so eine schöne Geschichte von einer Frau, die einen ganz schweren Korb auf ihrem Rücken trägt. Und dann kommt ein Pferdefuhrwerk vorbei und der Bauer auf dem Kutschbock, der lädt die Frau ein, ein Stück mitzufahren. Und sie steigt auf und setzt sie hinten auf die Ladefläche. Nach einem guten Stück sah der Bauer sich nach der Frau um und bemerkte, dass sie den schweren Korb immer noch auf ihren Schultern trug. Sie hatte ein ganz verbissenes und gequältes Gesicht, denn der Korb war schwer. Die Lederriemen drückten auf den Schultern und der Rücken tat ihr weh. Ja, warum hast du den Korb denn nicht abgesetzt, fragte der Bauer. Antwortet die Frau, ich wollte es deinem Pferd nicht zu schwer machen. Man kann sich echt vertun, gell? Man kann sich echt vertun. Man kann total daneben liegen mit seiner eigenen Logik, Weisheit und mit den Gedanken, die man sich so macht. Die Mutter eines Bekannten, die lehnt es ab, die Heizung im Auto anzumachen, weil sie Energie sparen will. Okay, wer jetzt nicht lacht, der hat das Prinzip der Heizung im Auto nicht verstanden. Mal nochmal dran gehen. Man kann sich also echt vertun. Im guten Glauben, mit den besten Absichten, nach aller Erfahrung etwas tun, was sich dann bei mehreren Hinsehen als ziemlicher Unsinn erweist. Für den Handelnden selbst aber war das ganz logisch erstmal. Er denkt, es stimmt mit meinen Erfahrungen überein, es entspricht meinem Denken, es scheint ganz in Ordnung zu sein. Und vielleicht hat die Frau auf der Kutsche da, vielleicht hat die irgendwann mal gelernt, du darfst auf keinen Fall irgendjemanden zur Last fallen. Wenn du lästig bist, dann kann dich keiner leiden. Wenn du zur Last fällst, wirst du weggeschickt. Wenn du zur Last fällst, bist du am Ende ganz allein. Vielleicht hat sie auch gelernt, du musst immer aktiv sein, immer etwas schaffen. Wenn du nichts tust, bist du auch nicht nützlich. Wenn du zu nichts Nütze bist, ja, dann bist du auch nichts wert. Vielleicht ist sie sich auch ganz sicher, wenn ich nichts tue, wenn ich nicht mit anpacke, dann wird aus der Sache sowieso nichts. Die anderen können das nicht. Vielleicht hat sie sich auch so an die Last gewöhnt, dass sie kaum mehr darüber nachdenkt, so still vor sich hin leidet und nicht darauf kommt, dass das Leben auch leichter sein könnte, dass es einen Ausweg gibt. Und ihre innere Grundhaltung lautet dann etwa so, mir geht es sowieso nie gut, ich habe immer mein Päckchen zu tragen, mir wird immer alles Mögliche aufgeladen, mit mir kann man es ja machen, ich bin immer und überall die Verliererin. Da kann man sich echt vertun. Man kann seine Lasten weiterschleppen, obwohl eine Entlastung möglich wäre. Man kann sich abarbeiten und läuft doch dabei im Leerlauf. Arbeiten aus Existenznot, ja, und dann aus der Gewohnheit, um die Leere zu füllen. Nach diesem kleinen Vorspann möchte ich jetzt gerne in den Predigttext einsteigen. Aus 1. Petrus 5. Und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben,
auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen.
Dieser Text steht ja unter einer gewissen Spannung. Er kann mir einen Schrecken einjagen. Euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und guckt, wen er verschlingen kann. Das kann Angst machen. Er kann mich auch niederdrücken. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Oh, das klingt schon so brutal irgendwo, niederdrücken. Aber er ist ja nicht so gemeint. Er will uns nicht in Angst und Schrecken versetzen. Er will uns ermutigen. Und auch hier gilt, da kann man sich unglaublich vertun. Man kann die falsche Perspektive einnehmen einem solchen Text gegenüber. Und deswegen muss man mal gucken, durch welche Brille liest man so einen Text. Man kann so eine Sonnenbrille aufsetzen, die alles dunkel macht, durch die schwarze Brille des Gesetzes das Ganze lesen, durch die schwarze Brille meiner Befürchtungen und Ängste. Oder ich setze die klare Brille des Evangeliums auf. Also von der guten Botschaft, dass Gott uns liebt. Und so soll und so will die Bibel gelesen werden. Der große englische Prediger Charles Spurgeon hat einmal gesagt, dass er in jedem Text das Evangelium, die gute Nachricht Gottes für uns Menschen sehen wollte. Und wenn er es in einem Text nicht finden konnte, dann wollte er über Hecken und Zäune springen und danach suchen. Damit hat er gemeint, im Umfeld, im Kontext eines jeden Textes steht immer irgendwo Evangelium. Und die ganze Bibel atmet die Liebe Gottes ein. Worum besteht nun diese gute Nachricht, die Petrus hier aufgeschrieben hat? Das Erste, das ist Demut. Dem Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt oder wer demütig ist, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wie gesagt, man kann sich schon niederdrücken lassen auch von solchen Sätzen. Demut, das heißt ja, dass ich mich ja für wertlos halten soll. Bin ich denn gar nichts? Kann ich gar nichts? Dass alles keinen Zweck hat? Dass ich ja kein Selbstvertrauen habe? Ja, und die gewaltige Hand Gottes, ist das vielleicht eine gewalttätige Hand? Soll ich mich fürchten und zittern vor Gott? Soll ich ganz klein werden und ganz passiv und ganz unfähig und mich nicht mehr mucksen? Nein. Das wäre eben diese verzerrte Optik. Das wäre der Blick durch die dunkle Brille. Das wäre wie die Unlogik mit dem Korb am Anfang. Ein paar Verse vorher, vor diesem Predigtext, da schreibt Petrus den gleichen Leuten, dass sie alles tun sollen, was sie können. Und dass er ihnen alles zutraut. Da geht es um die Mitältesten. Da geht es um Gemeindeleiter. Da schreibt er, weidet die Herde Gottes. Weidet die Herde Gottes. Also, leitet, beschützt, ernährt die Gemeinde Gottes. Das ist nicht immer einfach. Da kann jede Gemeindeleiter, kann dann ein Bild sich machen und ein Lied von singen, wie schwierig das oft ist. Und das passt so gar nicht jetzt mit diesem Bild von der Demut zusammen. Werdet Vorbilder, leitet. Ja, und dann seid demütig auch noch. Was heißt denn in dem Zusammenhang überhaupt Demut? Ich denke, Demut heißt, nimm dich selber nicht so wichtig. Stell dich nicht selber ins Zentrum. Denk nicht immer nur von dir aus und von deinen Möglichkeiten. Die Frau in der Geschichte ist so ein Beispiel. Sie hat sich selbst viel zu wichtig genommen. Sie hat ihre Lebenseinstellung viel zu wichtig genommen. Ich muss mich immer abschleppen. Ich muss mein Bündel tragen. Ich muss immer aktiv sein. Auf mich kommt es immer an.
Ich bekomme immer die schwersten Dinge aufgeladen. Wenn ich den Korb absetzen würde, könnte das Pferd den Wagen ja gar nicht mehr ziehen. Dann wäre es viel zu schwer. Wenn ich mal entspanne also, dann klappt ja gar nichts mehr. Wenn ich mal was vergesse, dann wird das ganz schreckliche Folgen haben. Und wenn ich mal glücklich bin, dann geschieht bestimmt was ganz Schlimmes. Es gibt Menschen, die so denken. Es gibt auch Christen, die so denken. Das ist eine total verfahrene Situation. Nimm dich und deine Aktivität doch nicht so wichtig. Machen wir uns doch nicht wichtiger, als wir sind. Denn das ist auf die Dauer furchtbar anstrengend und das macht uns und andere kaputt. Nimm den Korb mal ab. Stell die Last ab und lass dich fahren. Genieß die Fahrt. Schlüpfe unter die Hand Gottes. Er hält seine Hand neben uns und er wartet eigentlich nur darauf, dass wir drunter schlüpfen. Er greift nicht nach uns. Er drückt uns nicht zu Boden. Er wartet, bis wir kommen und in seiner Gegenwart geborgen sind. Er will uns schützen. Er will uns segnen mit allen guten Gaben. Aber er will uns auch was zutrauen. Er will uns auch mal eine Last auflegen. Ja, er weiß am besten, was er uns zutrauen kann, wenn es dran ist. Und wenn wir es verkraften können. Das dürfen wir nie vergessen. Gott bestimmt, wie das ausschaut. Und Jesu Einladung gilt jedem. Matthäus 11, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil Jesus mit unter diesem Joch steht. Ich glaube nicht, ich muss erklären, was ein Joch ist. Das wisst ihr dann noch, ne? So Ochsen oder Kühe oder Bullen oder irgendwas, wo man dann so ein Joch drauflegt und der zieht dann hinten was weg. Ein Ackergerät oder was. Und da gibt es unterschiedliche Jochs. Es gibt ein Joch, das trägt ein Tier und der zieht die ganze Last. Und dann gibt es aber auch so ein Doppeljoch, das ist aus wie so ein doppelter Bogen. Und da kann man zwei einspannen. Und in dem Bild bin ich der eine und Jesus ist der andere. Und ratet mal, wer die schwerere Last trägt. Ratet mal. Und wenn du jetzt sagst, ich, dann musst du nochmal raten. Und dann hast du es erfasst. Also nehmen wir uns selber nicht so wichtig. Nehmen wir wichtig, dass Jesus unser Joch trägt. Oder besser gesagt noch sein Joch, das er uns wirklich auch zumuten darf. Das zweite ist, Sorgen werfen. Legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Den Korb absetzen, sich fahren lassen. Nicht glauben, dass man selbst für alles verantwortlich ist. Aber warum ist das manchmal so schwer? Warum glauben wir manchmal, wenn ich aufhöre, mir Sorgen zu machen, dann geht alles den Bach runter? Was sind denn Sorgen eigentlich? Was tun wir denn, wenn wir uns sorgen? Zunächst mal sind Sorgen ja gar nicht mal was Schlechtes. Sich Sorgen machen, also wir machen uns Sorgen, die sind nur da, die machen wir uns. Ne? Sich Sorgen machen, ist erstmal der gute Versuch, unsere Probleme zu lösen. Das kann sich sehr positiv auswirken. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn ich mich mit jemandem gestritten habe und überlege, wie ich das jetzt wieder ins Lot bringe, dann versuche ich oder denke ich mir aus Lösungsversuche. Dann sorge ich mich um Lösungsversuche. Das heißt, das Erste, die schwierige Situation werde ich mal genau mir anschauen und so für mich analysieren. Also im Beispiel, ich überlege, warum und über was wir uns da eigentlich gestritten haben und was wir uns da gegenseitig alles an den Kopf geworfen haben. Ich analysiere. Lösungsmöglichkeiten ausdenken und dann entwickeln. Das heißt, ich überlege, ob ich mich zum Beispiel entschuldigen kann, ob es etwas zu erklären gibt, weil da Missverständnis aufgetreten ist und ob wir wieder eine neue Gesprächsbasis irgendwie herstellen können. Und der dritte Schritt ist dann losgehen und die Lösung verwirklichen. In dem Beispiel, ich gehe zu meinem Kontrahenten und sage, du, es tut mir leid, dass wir so einander geraten sind. Ich habe mich da wohl im Ton vergriffen oder es hat ein Missverständnis gegeben. Es ist mir aber wichtig, dass wir im Gespräch bleiben. Lass uns das jetzt klären. So. Viele Sorgen sind aber auch Lösungsversuche im Leerlauf. Die bringen mich nicht weiter. Da gibt es eine Menge Krach und eine Menge Anstrengung, aber es geht nicht weiter. Warum geht es nicht weiter? In dem Beispiel, vielleicht, vielleicht, weil der Auslöser eine Nichtigkeit ist. Das dürfen wir nicht so ganz unterschätzen. Im Beispiel, wir haben uns nicht gestritten, sondern der hat mich nur irgendwie komisch angeguckt. Über die Brille. Was wollte er jetzt damit wohl ausdrücken? Und dann grübelt man die ganze Nacht darüber, was wollte der Blick mir denn jetzt wohl sagen? Der hat einfach nur geguckt, weil er eine neue Brille hat. Weil es unscharf war, keine Ahnung. Eine Nichtigkeit. Kann sein. Das Zweite, vielleicht, weil man die Situation immer nur so hin und her wälzt und sich immer neu vor Augen hält, aber nicht wirklich eine Lösung entwickelt. Zum Beispiel, wenn die einzig mögliche Lösung gerade die ist, die ich nicht will. Ja, wenn ich nicht will, dann wird es schwierig. Und dann bleibt man im Sorgen und im Um sich drehen, aber man kommt nicht vorwärts. Wenn man Lösungsideen entwickelt, aber nicht umsetzt, das heißt, wenn man sich so an die Sorge gewöhnt hat, weil man Angst vor den konkreten Schritten hat, weil es manchmal auch Vorteile hat, wenn ein Problem nicht gelöst wird. Beispiel, es ist schlimm, dass die Beziehung kaputt ist, aber wenn ich den anderen anspreche, dann wird das ja noch schlimmer. Dann kommt da noch mehr hoch oder was auch immer und das schaffe ich nicht. Und dann lässt man es dabei. Und die letzte Möglichkeit, wenn die Situation nämlich gar nicht zu lösen oder zu ändern ist und ich mir dauernd Sorgen und Gedanken darum mache. Also wenn es keinerlei Ansätze gibt, das aus der Welt zu räumen, dann ist es halt so. Vielleicht ist der andere gestorben. Manche haben das mit ihren Eltern durchgemacht, wo noch Dinge geklärt werden müssten. Aber die sind gestorben. Dann ist es vorbei. Dann muss ich mich nicht weiter sorgen. Dann ist es eben so. Ein solches Sorgenmachen ändert nichts. Es bringt überhaupt nichts. Und wenn ich mir dennoch dauernd Sorgen und Gedanken mache, dann drehe ich mich immer nur um diese Sorgen und Gedanken. Und dann habe ich schon wieder die dunkle Brille auf. Es zieht mich runter, es verschlechtert meine Stimmung. Und das ist schon sehr heimtückisch, weil es mir auch das Gefühl gibt, ich kann ja doch nichts machen, ich kann ja doch nichts ändern. Es hilft also nichts. Und diese Gedanken wende ich dann vielleicht auch an, wenn ich etwas ändern oder etwas tun könnte. Dazu kommt, euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Man kann sich vertun, habe ich schon am Anfang gesagt. Man kann mit einer ganz unglücklichen Haltung an das Leben herangehen. Sich dauernd Sorgen machen, das heißt ja dann im Grunde auch, sich zu wichtig nehmen. Und das hängt mit unserem ersten Thema, mit der Demut, wieder zusammen. Was könnte die Lösung sein? Ich habe da schon mit einigen Leuten mal drüber gesprochen, warum uns das oft so schwer fällt, was Petrus hier schreibt. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Oder eigentlich besser übersetzt müsste man schreiben, alle Sorgen werft auf ihn. So ist es vom Urtext besser übersetzt. Und da war da einer dabei, der meinte mal, hier steht ja nicht umsonst dieses Bild aus dem Sport, das Werfen. Lasst eure Sorgen fallen, steht da nicht. Oder lasst eure Sorgen zurück, steht da auch nicht. Oder noch schlimmer, vergesst sie einfach. Das wissen wir auch, dass das nicht geht. Nein, hier steht, werft sie auf Gott. Und das muss man trainieren und üben, wie jede Sportart. Man muss im Training bleiben. Mit dem Sorgen ist es da ganz ähnlich. Manche hat auch gar keine Übung im Abgeben, im Wegwerfen. Und desto mehr Übung im Herumwälzen und sich von allen Seiten das wieder anzuschauen und sich immer wieder die gleichen Gedanken zu machen, dagegen ist es eine gute Übung, einmal ganz konkret heranzugehen. Zu Gott zu sagen oder es noch besser mal aufzuschreiben, die und die Sorgen habe ich ständig. Ich werfe sie jetzt auf dich und will glauben, dass du für mich sorgst.
So, wenn ich den Korb dann sozusagen nicht getroffen habe und der Ball kommt zurück,
dann nicht den Ball wieder stundenlang von allen Seiten betrachten, sondern wieder werfen, wie im Training. Nochmal werfen und nochmal werfen und noch konkreter vorgehen. Herr, du weißt, dass ich ständig über XY nachdenke und das Problem wälze, aber nie wirklich über eine Lösung nachdenke. Jetzt setze ich mich mit dir zusammen hin und denke nach, hilf mir einen Weg zu finden und hilf mir auch diesen Weg zu gehen.
Ich muss sagen, bei mir hat sich das zu einer neuen sportlichen Disziplin entwickelt, das Sorgenwerfen. Also ich mache das ganz einfach, ich nehme da einen Zettel und schreibe das dann da drauf und dann zerknülle ich den und dann schmeiße ich den aus meinem Bürofenster in den Garten. Einfach wegen. Ab und zu muss ich da meinen Garten gehen und wieder aufräumen.
Jetzt kriege ich da Ärger.
Aber das funktioniert.
Wisst ihr, ich hätte das eigentlich nie gedacht. Das war so eine Strategie, die mir so im letzten anderthalb Jahren mal wichtig geworden ist. Ich hätte gar nicht am Anfang gedacht, dass das klappt. Und am Anfang hat es auch gar nicht richtig geklappt, muss ich jetzt auch ehrlicherweise zugeben.
Da hatte ich immer so ein komisches Gefühl, naja, jetzt hast du was aus dem Fenster geschmissen. Ja, Umweltverschmutzer. Ja.
Aber es ist noch da, es ist noch nicht weg. Dann den nächsten Zettel nehmen. Und nochmal. Und Tag drauf wieder und nochmal.
Und inzwischen habe ich so viel Übung da drin, Training, Übung, dass es tatsächlich funktioniert. Dass ich wirklich abgeben kann. Weil ich weiß, ich schmeiß die Sorgen nicht wirklich in den Garten, sondern ich werfe sie auf Jesus. Und das ist der entscheidende Unterschied.
Es ist also nichts Esoterisches. Also alle, die jetzt schon wieder die esoterische Glocke läuten hören, vergesst es, Quatsch.
Das ist gute Psychologie. Die gibt's auch. Gibt nicht nur schlechte und böse Psychologie. Gibt auch gute Psychologie.
Kann man nicht mal so glauben, aber es ist tatsächlich so.
Gibt da gute Sachen auf diesem Weg und wenn es funktioniert, dann ist es super.
Und dann habe ich gelernt, was in der Bibel steht. Werf deine Sorgen auf Gott. Punkt. Nichts anderes.
Du könntest ja mal ausprobieren. Vielleicht klappt es auch nicht, vielleicht brauchst du ganz was anderes, kann auch sein. Ich stecke ja nicht in deinem Kopf drin, Gott sei Dank.
Aber probier's doch mal.
Und das Letzte, damit schließe ich das Tröstliche. War eigentlich noch, ja? Ja.
Da ist er. Gott hat Großes mit uns vor. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Er wird uns ans Ziel bringen. Er wird uns Kraft und Stärke geben, sodass wir fest und sicher stehen. Ihm allein gehört die Macht, für immer und ewig. Das ist in Fels gemeißelt.
Wir leiden manchmal.
Ja, unbestritten.
Aber eine kleine Zeit.
Dieses Leid währt nicht ewig.
Der Tunnel hat ein Ende.
Und Petrus sieht dieses Ende schon. Das finde ich das Fantastische an der ganzen Sache. Dass auch im Leid Gott schon am Werk ist. Und dass er uns wachsen lässt.
Dass er uns vorbereitet und zubereitet und ausrüstet für dieses große Ziel.
Und dass wir das jetzt schon lernen dürfen.
Wir müssen uns nicht im Keller verstecken mit unseren Sorgen. Wir dürfen sie jetzt auf Jesus werfen.
Und dazu möchte ich dich ermutigen.
Versuch das zu üben.
Versuch da dran zu bleiben.
Und hör auf, dich immer im Kreis zu drehen.
Weil das ist das Schlimmste, was einem passieren kann.
Weil weißt du, was passiert, wenn du dich im Kreis drehst?
Du kommst nirgendwo an.
Und das ist traurig und tragisch.
Ich bete noch mit uns. Herr, ich danke dir, dass du Lösungen hast für unser